Angua beschloss, zum Pseudopolisplatz zu gehen, anstatt ein näheres Wachhaus aufzusuchen. Sie wollte zum Hauptquartier, unter anderem deshalb, weil dort immer eine Reserveuniform in ihrem Spind hing. Es ärgerte sie, dass Sally so mühelos mit Schuhen ging, die 15 Zentimeter hohe Absätze hatten. So war das mit Vampiren. Sie hatte ihre abgestreift und trug sie in der Hand. Andernfalls hätte sie riskiert, mit dem Fuß umzuknicken. Die Auswahl an Schuhen im rosaroten Kätzchenclub war begrenzt. Auch das Angebot an Kleidung ließ zu wünschen übrig, wenn man unter Kleidung etwas verstand, das den Körper bedeckte. Angua war überrascht gewesen, als sie in der Bühnengarderobe Wächterinnenausstattung gesehen hatte. Allerdings bestehend aus einer knappen Papiermaschee-Rüstung und einem Rock, der viel zu kurz war, um Schutz zu bieten. Bronzali hatte, recht vorsichtig, erklärt, dass Männer manchmal gern eine Frau in Rüstung sahen. Für Angua, die festgestellt hatte, dass die von ihr verhafteten Männer sich nie sehr darüber freuten, sie zu sehen, war das Anlass zum Nachdenken. Sie hatte schließlich ein mit Pailletten besetztes goldenes Gewand gewählt, das einfach nicht richtig saß. Sally hatte sich für ein schlichtes, bis zu den Oberschenkeln geöffnetes blaues Kleid entschieden, und natürlich sah sie vom ersten Augenblick an blendend darin aus. Als Angua das Hauptbüro betrat, die große Doppeltür hinter sich zuschlug und einen Pfiff hörte, stellte der unkluge Wächter fest, dass er plötzlich, im wahrsten Sinne des Wortes, mit dem Rücken zur Wand stand. Er fühlte zwei spitze Objekte an seinem Hals und hörte Angua knurren: »Soll ich zubeißen? Sag nein, Feldwebel Angua.«
»Nein, Feldwebel Angua.«
»Ach, und was hatte der Pfiff eben zu bedeuten?« Die beiden spitzen Gegenstände übten noch etwas mehr Druck aus. Der Mann dachte an Reißzähne, die sich anschickten, ihm die Halsschlagader zu zerreißen.
»Weiß nicht genau, Feldwebel Angua.«
»Meine Nerven sind derzeit ziemlich angespannt«, heulte Angua.
»Habe ich nicht bemerkt, Feldwebel Angua.«
»Derzeit sind wir alle ein wenig gereizt, findest du nicht?«
»Daher hast du völlig recht, Feldwebel Angua.«
Angua ließ zu, dass die Stiefel des Mannes wieder den Boden berührten. Sie drückte ihm zwei glänzende schwarze Schuhe mit spitzen Absätzen in die Hände. »Bitte tu mir einen großen Gefallen und bring das hier zum rosaroten Kätzchenclub«, sagte sie zuckersüß. »Ich glaube, sie gehören jemanden namens Cherile. Danke.« Sie drehte sich um und sah zum Schreibtisch des wachhabenden Polizisten. Grinsi saß dort und starrte sie mit offenem Mund an. Sich des von ihr verursachten Aufsehens sehr bewusst, schritt Angua zum Schreibtisch, vorbei an einem Publikum aus schockierten Gesichtern und warf eine schmutzige Halskette auf das offene Ereignisbuch. »Vier Zwerge sind von einem anderen Zwerg ermordet worden, unten im langen Dunkel«, sagte sie. »Ich wette meine Nase darauf. Dies gehörte einem von ihnen. Er hat auch dies geschrieben.« Ein schmutziger Umschlag landete neben der Halskette. »Ist ziemlich verdreckt, aber man kann es lesen. Herr Mumm wird durchdrehen.« Sie blickte in Carottes blaue Augen. »Wo ist er?« »Er schläft auf einer Matratze in seinem Büro«, sagte Carotte und zuckte mit den Schultern. »Lady Sybil wusste, dass er nicht nach Hause zurückkehren würde. Deshalb hat sie von Willikins hier ein Bett einrichten lassen. Ist mit euch beiden alles in Ordnung?«
»Mit mir ja, Herr«,
antwortete Sally. »Ich habe mir große Sorgen gemacht«, begann Carotte. »Vier tote Zwerge, Hauptmann«, sagte Angua. »Stadtzwerge. Darüber solltest du dir Sorgen machen. Drei davon halb begraben. Der vierte konnte fortkriechen, bevor er starb.« Carotte nahm die Kette und las ihre Runen. »Lars Beinstark«, sagte er. »Ich glaube, ich kenne die Familie. Bist du sicher, dass er ermordet wurde?« »Seine Kehle war durchgeschnitten. Selbstmord kommt wohl kaum in Frage. Aber es dauerte eine Weile, bis er starb. Er schaffte es zu einer der verdammten Türen, die verriegelt war. Und dort schrieb er eins dieser Zeichen mit seinem eigenen Blut. Dann setzte er sich und wartete in der Dunkelheit auf den Tod. In der verdammten Dunkelheit, Carotte. Es waren arbeitende Zwerge. Sie hatten Schaufeln und Schubkarren. Sie machten ihre Arbeit und als man sie nicht mehr brauchte, wurden sie abgemurkst. Jemand hat sie umgebracht und einfach im Schlamm liegen gelassen. Vielleicht lebte der vierte Zwerg noch, als Herr Mumm und ich in der Mine unterwegs waren. Langsam starb er hinter der verdammten dicken Tür. Und weißt du, was das bedeutet? Angua zog ein gefaltetes Stück Pappe aus dem Oberteil des Kleids und reichte es Karotte.
»Eine Getränkekarte?« fragte Karotte.
»Öffne sie«, sagte Angua scharf. »Ich bedauere, dass es mit Lippenstift geschrieben ist. Was anderes konnten wir nicht finden.« Karotte entfaltete das Stück Pappe. »Ein weiteres dunkles Symbol?« fragte er. »Ich glaube, dieses kenne ich nicht.« Andere Zwergenwächter waren zugegen. Karotte zeigte ihnen das Symbol. »Weiß jemand, was dies bedeutet?« Einige behelmte Köpfe wurden geschüttelt und mehrere Zwerge wichen zurück. Doch von der Tür her kam eine Stimme.
»Ja, Hauptmann Karotte, ich weiß, was es mit dem Zeichen auf sich hat. Sieht es aus wie ein Auge mit einem Schweif?«
»Ja, Herr?« sagte Karotte und starrte. Ein Schatten bewegte sich.
»Und das Zeichen wurde im Dunkeln gemalt? Von einem sterbenden Zwerg? Mit seinem eigenen Blut? Es ist die rufende Dunkelheit, Hauptmann, und sie bewegt sich. Guten Morgen, ich bin Herr Schein.«
Karottes Kinnlade klappte nach unten, als sich die Wächter umdrehten und den Neuankömmling ansahen. Er ragte in der Tür auf, war fast so breit wie groß und sein Gesicht blieb unter einer Kapuze verborgen.
»Der Herr Schein?« fragte Karotte.
»Bedauerlicherweise ja, Hauptmann. Und würdest du bitte dafür sorgen, dass für einige Minuten niemand die Wache verlässt, nachdem ich gegangen bin? Mir ist es lieber, wenn meine Bewegungen privat bleiben.«
»Ich habe nicht gedacht, dass es dich wirklich gibt.«
»Glaub mir, junger Mann, ich würde dich gern in diesem glücklichen Glauben lassen«,
erwiderte die Kapuze.
»Die Umstände zwingen mich leider, dir meine Realität zu zeigen.«
Herr Schein trat vor und zog eine hoch aufgeschossene Gestalt in den Raum. Es war ein Troll, dessen verdrießlichem Trotz es nicht ganz gelang, über seinen die Knie erweichenden Schrecken hinwegzutäuschen.
»Dies ist Ziegel, Hauptmann. Ich bringe ihn zurück und vertraue ihn der persönlichen Obhut von Feldwebel Detritus an. Er hat nützliche Informationen für euch. Ich habe seine Geschichte gehört und glaube ihm. Ihr müsst schnell agieren. Die rufende Dunkelheit hat vielleicht schon jemanden gefunden. Was sonst noch? Oh ja, achtet darauf, das Symbol dort nicht an einem dunklen Ort aufzubewahren. In seiner Nähe muss es immer Licht geben. Und nun, wenn ihr das Theater bitte entschuldigen würdet.«
Die schwarze Kutte zuckte. Hartes, weißes, blendendes Licht erstrahlte kurz. Als es verschwunden war, zählte Herr Schein nicht mehr zu den Anwesenden. Nur ein großer, runder Stein blieb auf dem fleckigen Boden zurück. Karotte blinzelte kurz, riss sich dann aber schnell zusammen. »Na schön, ihr habt es gehört«, wandte er sich an die plötzlich recht aufgeregte Gesellschaft im Raum. »Niemand verfolgt Herrn Schein, verstanden?«
»Ihn verfolgen, Hauptmann?«
erwiderte ein Zwerg.
»Wir sind doch nicht verrückt?«
»Das stimmt«, sagte ein Troll. »Es heißen, er kann hineingreifen in Körper und anhalten das Herz.«
»Herr Schein?« fragte Angua. »Betreffen ihn die Graffitis an den Mauern?«
»So scheint's«, sagte Karotte. »Und er meinte, dass uns nicht viel Zeit bleibt. Herr Ziegel, nicht wahr?«